Da sind wir wieder mit Maidons Meinung. Herzlich willkommen dazu und willkommen, Alfred.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir starten, wie gewohnt, zumindest in den letzten Wochen, mit einem Marktüberblick in die Sendung. Denn so langsam, wir haben jetzt schon November, können wir mal über die Jahresendrallye sprechen. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon angeteased. Aber jetzt, wo bleibt die Jahresendrallye? Wir sehen jetzt mal exemplarisch den Nasdaq 100.
Wir hatten letzte Woche die beste Woche des Jahres.
Das stimmt.
Ist schon, was man auch hier schön sehen kann, das ist der Nasdaq 100. Und ich habe das gerade auf Twitter mir angeschaut, da hat nämlich jemand hier so einen schönen Trendkanal eingezeichnet beim Nasdaq 100. Voll daneben. Also, man sieht aber schon, egal wie die jetzt passt oder nicht, wir sind tatsächlich aus diesem Abwärtstrendkanal, den wir seit Sommer hatten, nach oben raus. Da macht eine Woche schon ganz schön Unterschied. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist nur ein Strohfeuer? Setzt sich das fort? Auslöser dieser doch sehr starken Erholung waren dann am Ende hauptsächlich die Zinsen. Die haben sich doch deutlich entspannt. Gerade die 10-Jährigen in den USA sind wieder auf 4,6. Wir waren ja schon über 5%. Das hilft natürlich und auch von der Notenbank. Da glaubt man jetzt, eventuell haben wir den Zinshöhepunkt erreicht. Vielleicht gibt es noch eine Zinserhöhung, vielleicht aber auch gar keine mehr. Also da entspannt sich die Lage doch zusehends. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Entspannung an der Zinsfront, ich glaube auch, dass sie weitergeht, dass die dann wirklich auf den Aktienmarkt durchschlägt und zwar in diese Richtung.
Dann kann man es noch deutlicher erkennen, dass eben dieser Abwärtstrend verlassen wurde. Aber wie du sagst, auch jetzt sieht man es schon, auch bei den anderen Indizes sieht es gut aus. Ja. Der Dow hat ja auch schon 7 Tage, waren es glaube ich, in Folge jetzt zugelegt. Wenn es auch teilweise kleine Zugewinne waren, aber...
Gut, man muss immer ein bisschen aufpassen. Wir hatten ja dann im Frühjahr auch diese schöne Rallye, die dann sehr abrupt geendet ist. Und man muss auch dazu sagen, dass der Nasdaq 100 natürlich jetzt nicht ein sehr repräsentativer Index ist. Er ist umso stärker getrieben von den 6, 7 großen Tech-Werten, die da natürlich ein extremes Gewicht haben. Und wenn man Tech-Werte aus der zweiten oder dritten Reihe anschaut, dann sind da viele noch deutlich, deutlich unter Wasser.
Wir sprechen über einen Wert, das ist kein Wert, über eine Kryptowährung, die nicht unter Wasser ist, eher im Gegenteil, der Bitcoin. Wie kann es denn jetzt mittelfristig weitergehen, diese Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, kann die sich erstmal weiter fortsetzen?
Es spricht doch vieles dafür. Es gibt ja vor allen Dingen zwei Triebfedern, zwei Katalysatoren für den Bitcoin. Das eine ist die anstehende Genehmigung eines oder mehrerer Bitcoin-ETFs, die spätestens bis Januar erfolgen wird, zumindest sehr, sehr wahrscheinlich. Vor allen Dingen der von BlackRock ist natürlich interessant, weil BlackRock ist natürlich der größte Vermögensverwalter der Welt. Und da wird natürlich so ein ETF schon einen großen Unterschied machen, weil natürlich viele Anleger eben nicht direkt in den Bitcoin investieren können oder wollen, sondern sich eben über einen ETF indirekt einkaufen wollen. Das treibt den Kurs. Und das nächste ist das Halving. Das kommt im April höchstwahrscheinlich nächstes Jahr. Das heißt, dass dann die Bitcoin-Miner nur noch mit der Hälfte entlohnt werden, also nur noch mit 3, irgendwas Bitcoin statt 6, irgendwas. Und immer dieses Halving hat immer dazu geführt, dass der Bitcoin im Vorfeld und auch meist in der Zeit danach doch sehr kräftig gestiegen ist. Passiert, glaube ich, ungefähr alle 4 Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Also da gibt es genug und man sieht es auch am Kursverlauf. Das sieht wirklich gut aus. Immer so schubweise ging es in diesem Jahr nach oben. Im Sommer lange Zeit seitwärts, jetzt wieder der nächste Ausbruch. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch die anderen Charts haben, aber das sieht besonders gut aus. Nach diesem starken Anstieg geht es jetzt hier so in so einem, ganz sehen wir gleich nochmal, dynamisch weiter nach oben. Also es gibt keine, nicht mal mehr eine Korrektur. Da sieht man es mal, das ist jetzt der letzte Monat, tatsächlich dieser Anstieg. Und jetzt sieht man auch hier gibt es so ein ganz, hier kann man natürlich nicht malen, aber sehen wir gleich die Linien. Also es geht trotzdem ein Stück nach oben und es schreit geradezu nach einem Ausbruch. Und der wird sehr wahrscheinlich nach oben erfolgen. Und natürlich könnte eine Möglichkeit sein, dass tatsächlich die Zulassung eines ETFs kommt. Mhm. Das Angebot beim Bitcoin, wir sind ja mittlerweile schon bei 19,5 Millionen, maximal werden es 21, allerdings erst in, ich glaube, 2130. Also es kommen nicht mehr viele Bitcoins dazu und jetzt mit dem Halving werden es noch weniger. Und wenn jetzt die Nachfrage durch diese ETFs nochmal anzieht, dann werden wir sehr wahrscheinlich, davon gehe ich zumindest aus, die alten Höchststände wieder erreichen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber selbst in diesem Jahr sind durchaus noch Kurse drin von auf jeden Fall über 40, vielleicht sogar über 50.000 Dollar. Mhm. Und dann im nächsten Jahr werden wir sehr wahrscheinlich neue Höchststände sehen. Es sei denn, es wird kein ETF zugelassen, wovon ich aber jetzt mal nicht ausgehe.
Wobei die meisten ja davon ausgehen, dass er zugelassen wird. Und dann könnte es ja auch wieder so schon eingepreist sein und Good News.
Ja, aber das ist ja so, dass dann tatsächlich Nachfrage kommt. Es ist ja nicht nur so, dass es im Kopf ist, sondern es und die große Frage ist ja die, wenn offensichtlich jetzt nur noch von diesen 19,5 Millionen nur ungefähr so 10-12% an Kryptobörsen verhandelbar sind, wenn die dann auch noch aufgekauft werden von langfristigen Investoren, dann gibt es ja keine Bitcoins mehr zum Traden. Also dann müssten sie die gefordert, die Bitcoins haben, die müssten ja dann verkaufen. Mhm. Aber zu welchem Kurs sind sie bereit dazu? Bei 40.000, bei 50.000, vielleicht erst bei 70.000? Mhm. Es gibt auch vielleicht wahrscheinlich Leute, die sagen, wie der gute Herr Saylor, der sagt, der Bitcoin steigt auf 5 Millionen, der verkauft eben erst bei 5 Millionen.
Ja, das stimmt. Also bleibt sehr, sehr spannend. Wir werden es natürlich in den nächsten Wochen weiter verfolgen, ja, ob es dieses Jahr wirklich noch... Ja,
auf jeden Fall sollte man bei Bitcoin dabei sein. Die Leser des Mining-Reports sind dabei mit 2 Hebelprodukten. Das eine gekauft schon hier unten im Bereich 25, das eine jetzt erst vor einer guten Woche. Also da kann man ordentlich Geld verdienen, glaube ich, noch in den nächsten Wochen.
Dann schauen wir jetzt auf die Aktie des Tages. Da wird es uns schon eingeblendet. Und 9 DAX-Konzerne legen heute Zahlen vor. 8 haben schon vorgelegt. Heute Abend noch Airbus. Eine von denen ist die Commerzbank. Warum hast du dich gerade für die Commerzbank als Aktie des Tages
entschieden? Ja, weil ich schaue mir immer an, was sind die meistgehandelten Aktien des heutigen Tages. Und da ist die Commerzbank natürlich ganz vorne dabei. Ja, ohnehin eine sehr beliebte Aktie bei Privatanlegern. Jetzt umso mehr nach den Zahlen, wobei also die Reaktion war schon erstaunlich. Also die Zahlen, um es kurz zu machen, sind sehr gut ausgefallen, vor allen Dingen besser als erwartet. Darum geht es ja eigentlich immer. Die Aktie war zeitweise 6-7% im Plus. Und jetzt sieht man es, wir sind jetzt bei minus 2,5%. Und das ist nicht so ganz zu verstehen. Ich habe auch lange überlegt, woran das liegen kann. Klar, es gab jetzt auch einzelne Zahlen wie die Provisionen, die sich nicht ganz so gut entwickelt haben. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass natürlich diese auch erhöhte Gewinnprognose fürs laufende Jahr, 2,2 Milliarden will man 23 verdienen, das ist natürlich getrieben durch den Zinsüberschuss, der wird in diesem Jahr bei über 8 Milliarden Euro liegen. Und die Commerzbank sagt, dieser Zinsüberschuss wird nur noch langsam wachsen. Und kann ich eigentlich gar nicht glauben. Ich glaube, der Zinsüberschuss wird zurückgehen, denn der kommt dadurch zustande, dass die Bank das Geld, was sie jetzt bekommt, zum Beispiel, wenn sie das überschüssige Geld zur Notenbank gibt, bekommt jetzt die Commerzbank und andere Banken auch 4%. Das wird ja nicht weitergegeben an den Kunden, noch nicht. Aber die Kunden werden natürlich schon ihr Geld umschichten in wieder zinsreichere Produkte und dann schrumpfen auch wieder die Zinsüberschüsse. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass man nicht so ganz glaubt, dass diese Zinsüberschüsse gehalten werden können. Also insoweit, ja, mit dem Ausbruch nach oben, wir waren heute mal kurz bis 11 Euro, das war nichts. Ohnehin knapp über 11 hätte es sogar sein müssen. Jetzt ist dieser Ausbruch, ich will nicht sagen abgeblasen, vielleicht auch nur vertagt. Aber ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja ohnehin kein Freund von Bankaktien. Da sollen sich andere den Kopf zerbrechen. Ich habe nur mal versucht zu erläutern, woran das gelegen haben könnte, dass heute dieser Knoten eben nicht geplatzt ist. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber wir werden sehen.
Dann schauen wir auf die Werte, wo du dich wohler fühlst, die ja in dein Repertoire fallen, BYD. Da gab es vor kurzem schon die vorläufigen Quartalszahlen, die sehr, sehr gut ausgefallen sind. Jetzt sind natürlich auch noch Zahlen für den Monat Oktober.
Genau, es gab sogar schon mittlerweile die endgültigen Quartalszahlen, die sind aber so ausgefallen wie die vorläufigen in etwa. Also gab jetzt keine großen Auswirkungen auf den Kurs. Jetzt gab es nochmal die Zahlen vom Oktober, die Verkaufszahlen, können wir uns auch gleich nochmal angucken. Nach wie vor, die Aktie reagiert auf überhaupt gar nichts. Ich meine, man kann natürlich auch positiverweise sagen, dass sie auch nicht großartig gefallen ist.
Obwohl Buffett wieder verkauft hat.
Buffett hat wieder eine Mini-Position verkauft. Aber das ist auch so eine Geschichte, die ich nur schwer nachvollziehen kann. Also gerade sein Kollege Manger hat sich jetzt nochmal sehr positiv zu BYD geäußert. Der war ja auch maßgeblich für den Einstieg im Jahr 2008 verantwortlich. Buffett und Berkshire haben mit BYD viele Milliarden Dollar verdient. Jetzt hat man halt einen Teil realisiert. Man hat jetzt schon lange nichts mehr verkauft, jetzt wieder eine kleine Position. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich sagt Buffett immer, Mensch, das China-Risiko ist mir zu groß und Manga sagt, BYD ist aber so toll und dann werfen sie eine Münze und dann wird wieder ein bisschen was verkauft.
Das sind ja die Monatszahlen für den Oktober und zurück.
Genau, man sieht, wir haben erstmals, oder BYD, ich gehöre nicht mit dazu, hat erstmals über 300.000 Autos verkauft und BYD macht ja nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride, also 300.000 Elektroautos oder batteriebetriebene Autos. Und man sieht das Wachstum sehr konstant. Und vor allen Dingen ist das jetzt beeindruckend, gerade in den letzten 2-3 Monaten, weil ja der Konkurrenzdruck hoch geworden ist. Der Preiskrieg tobt, das ist übertrieben, also die Preise werden zum Teil gesenkt. Aber da ist natürlich umso erstaunlicher, dass der Marktführer nicht nur seine Marktanteile halten kann, sondern weiter wächst. Und BYD hat seine Marktanteile sogar ausgebaut. Vor allen Dingen wächst man außerhalb von China. Das sieht man hier sehr schön. BYD hat 30.000 Autos außerhalb von China verkauft im Oktober, also ungefähr jedes Zehnte. Und im Vergleich zum Vorjahr hat man das um den Faktor 5 gesteigert. Und auch hier sieht man diesen Verlauf, gerade die Dynamik. Und da ist natürlich ein Riesenpotenzial, denn der Anteil wird sicherlich irgendwann mal in Richtung 40-50% gehen. Und ja, das hilft natürlich schon.
Wir haben noch zwei Grafiken, genau, jetzt sehen wir die aus China direkten Verzahlen,
Verkaufszahlen. Genau, das sind die Verkaufszahlen von den NEVs, also von den New Energy Vehicles. Das sind Elektroautos und Plug-in-Hybride zusammengezählt. Ungefähr teilt sich das auf 70% rein elektrisch, 30% Plug-in-Hybride. Und da sieht man, wir hatten jetzt ganz frische Zahlen vom Oktober, 760.000, glaube ich, waren es. Und man sieht, die Zahlen wachsen. Also im Januar gab es mal einen Einbruch. Aber seitdem kontinuierlich, also alle, die sagen, Elektroautos, der Markt wächst nicht mehr, gibt es jetzt doch einige Stimmen, die das sagen, gerade in den USA. In China läuft es und da ist ein Ende des Wachstums nicht abzusehen. Übrigens hier nochmal der prozentuale Anteil am Gesamtmarkt. Wir sind jetzt bei rund 37% an allen Neuzulassungen sind elektrisch. Davon, also 25% sind rein elektrisch und ja, 12% Plug-in-Hybride. Also, das ist schon gewaltig, wenn jedes vierte Auto rein elektrisch ist, auf dem größten Automarkt der Welt. Und ja, wenn man da natürlich von dabei ist, herzlichen Glückwunsch.
Definitiv. Leider spielt es, wie du schon gesagt hast, die Aktie momentan seit einiger Zeit überhaupt nicht wieder.
Es ist auch nicht nachvollziehbar. Die Analysten halten sich sehr bedeckt. Es gab jetzt nur vereinzelt Kurszielanhebungen, auch nur sehr minimal. Auch die Gewinnprognosen wurden kaum angehoben. Und trotz dieser meiner Ansicht nach viel zu niedrigen Prognosen für das nächste Jahr ist BYD im Moment hat ein KGV von 17. Und das ist für eine Aktie, die mit 50% wächst, viel zu wenig. Der BYD wird bewertet mit weniger als dem einfachen Jahresumsatz. Auch das ist viel zu wenig. Also wenn man mal ansieht, Tesla hat einen KGV von über 60, sechsfacher Jahresumsatz. BYD macht fast so viele Gewinne im Quartal.
Das Gewinns auf jeden Fall zwischen den beiden.
Entweder BYD verfünffacht sich oder Tesla fünftelt sich. Eins von beiden wird passieren.
Oh. Nein. Wir können ja auf Tesla jetzt zu sprechen kommen. Das hoffen wir natürlich nicht, dass es passiert für alle Beteiligten. Ja. Aber da gab es auch jetzt ein paar negative Meldungen nach den Zahlen sowieso. Die kamen nicht gut an.
Ja, es gab aber auch positive Meldungen. Ja. Also Elon Musk war ja in Berlin, in Grünen Heide. Mhm. In der Fabrik, hat vor den Mitarbeitern gesprochen, hat ihnen 4% mehr Gehalt gegeben und hat gesagt, dass in Berlin das 25.000 Euro Auto gebaut wird. Mhm. Hat leider nicht gesagt, wann und was es kostet. Ach doch, was es kostet, wissen wir ja. Also 25.000, das ist natürlich wichtig, dass Tesla auch mal endlich ein neues Modell bringt. Denn auch hier gibt es jetzt viele Stimmen, die sagen, ja Mensch, Tesla, die Wachstumsstory ist jetzt endgültig vorbei. Ist sie nicht. Klar, ist natürlich jetzt schwer, mit den bestehenden Modellen noch weiter zu wachsen. Also das Model 3 ist ja schon lange, hat lange den Zenit überschritten. Das Model Y ist jetzt gerade am Zenit. Da werden die Verkaufszahlen auch nicht mehr extrem mehr werden. Und da braucht es schon ein neues Modell. Gibt es ja. Es gibt ja den Cybertruck. Der kommt ja jetzt am Ende des Monats. Da gibt es diese Auslieferungsveranstaltung am 30. November. Und dann wird man sehen, und das wird wichtig sein, wie schnell man hier die Produktion hochfahren kann und wie viele Autos man im nächsten Jahr dann verkaufen wird. Und dann gibt es halt die Hoffnung, dass dieser Kleinwagen, das Model 2, wie es wahrscheinlich heißen wird, für 25.000 Euro dann schon relativ zügig kommt. Mhm. Und natürlich hat Tesla ja auch noch andere Märkte. Man ist im Batteriespeichermarkt, im Solarmarkt. Das Thema KI spielt eine große Rolle mittlerweile. Es läuft halt alles eben nicht linear. Es gibt mal wieder Pausen. Und das ist jetzt eben so eine Wachstumsdelle vielleicht. Ist natürlich tatsächlich den nicht fahrenden Modellen geschuldet. Aber das Spannende ist, und da kommen wir auch noch gleich ein bisschen mehr darauf, dass die Konkurrenz von Tesla und BYD es einfach nicht schafft, Autos zu bauen, die gut genug sind, dass der Markt sie haben will und vor allen Dingen auch nicht günstig genug, dass sich die Leute das leisten können. Mhm. Und insoweit sind BYD und Tesla die einzigen beiden, die günstige Autos anbieten können, damit sogar noch Geld verdienen, während die anderen es nicht schaffen, die Preise runterzubringen und mit jedem Auto extrem viel Geld verlieren.
Die Frage, wie es weitergeht. Wir schauen mal auf Rivian. Hast du die gemeint, dass du gerade gesagt hast, die Konkurrenz? Weil die haben jetzt eigentlich ja positive Meldungen gebracht.
Ja, absolut. Die haben sehr gute Zahlen vorgelegt, besser als erwartet. Haben die Prognose nochmal angehoben, wollen dies jetzt statt 52.000, 55.000, 54.000 Autos bauen, also 2.000 mehr. Dann baut man ja neben dem Rivian Pickup noch diese Lieferwagen. Da liefert man insgesamt 100.000 Stück an Amazon aus. Aber da gab es eine gute Nachricht, dass man nämlich die Exklusivität mit Amazon nicht mehr aufrechterhalten muss. Rivian darf jetzt auch an andere seine Lieferwagen verkaufen. Und das war natürlich auch eine gute Nachricht. Wobei, ich weiß nicht, die 100.000, damit ist man, glaube ich, erstmal ganz gut beschäftigt, dass man die erstmal zusammenbringt. Aber trotzdem, sehr gute Zahlen. Aber auch Rivian hat im dritten Quartal einen Verlust pro Auto gemacht von $30.000. Mhm. Klar, vor einem Jahr waren es noch $140.000. Also von 140 auf 30 ist natürlich schon ein guter Sprung. Aber bis man da den Break-Even erreicht, das wird schon noch ein paar Quartale, wahrscheinlich sogar ein paar Jahre dauern. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich dann Konkurrenten habe wie Tesla und BYD, die schon profitabel sind mit niedrigen Preisen und sogar mit den Preisen noch weiter runter können. Aber Rivian ist, sagen wir, von den reinen E-Auto-Anbietern, die es sonst noch so gibt, einer, der es noch schaffen kann, weil man auch gerade die zweite Standbein mit den Lieferwagen hat. Das ist natürlich eine schöne Sache.
Also aus der zweiten Reihe, wenn man so will, ist es noch mit am besten positioniert, Rivian. Die
ja. War natürlich beim Börsengang völlig überteuert, aber jetzt ist es ein Niveau, das ist, sagen wir mal, akzeptabel. Es ist natürlich eher eine spekulative Position, also für mich weiterhin Fokus klar, BYD und Tesla. Aber wer noch ein bisschen was nebenher haben will, da kann sich Rivian durchaus mal anschauen.
Dann schauen wir jetzt mal auf die Windbranche. Wir schauen auf Vestas. Die haben auch Zahlen vorgelegt und man hat tatsächlich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Positiv. Ja. War das jetzt so die einleitende Trendwende oder
schwierig?
Kurzer Ausbruch nach oben.
Also die Windbranche ist eine Branche voller im Moment Ungereimtheiten. Eigentlich schon lange. Es passieren eigentlich nur schlimme Sachen. Selbst Vestas, denen es ja noch lange gut ging, die sind auch tief in die roten Zahlen gerutscht. Jetzt hat man einen Mini-Gewinn gemacht, also bei einem Quartalsumsatz von 4,4 Milliarden Euro, einen Gewinn von 27 Millionen oder 28 waren es, spielt auch keine Rolle. Das ist ja fast nichts. Also da läuft wirklich irgendwas falsch. Und wenn dann noch was schief geht, wie zum Beispiel bei Siemens Energy oder jetzt auch bei Ørsted, dann entstehen sofort Milliardenabschreibungen, Milliardenverluste. Und da geht im Moment so ziemlich alles schief, bei Vestas nicht, aber eben bei vielen anderen. Ich würde um die Branche einen ganz großen Bogen machen, denn die Margen waren schon immer hauchdünn. Es ist ja schwierig, es ist auch im Gegensatz zu Solar, ist so ein Windrad halt schon ein bisschen technologisch aufwendiger. Da kann eben viel mehr kaputt gehen. Ja, die Margen sind eben viel zu dünn. Und ja, das ist das Problem, das die ganze Branche hat. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Und insoweit ja, würde ich da
die Finger von lassen.
Ja, lieber mich auf Solar fokussieren, wenn ich was im Bereich Erneuerbare mache.
Aber wir schauen gleich noch auf Solar, aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal oder sprechen nochmal über Siemens Energy, denn wir haben ja dieses Debakel, die Bürgschaft vom Staat etc. noch gar nicht gesprochen. Jetzt hat sich die Aktie wieder ein bisschen erholen können, aber das ist wahrscheinlich auch so Trader, die versuchen, die Aktie unten abzugreifen.
Aber das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass sowas hier kein Kaufsignal ist. Das ist ja, das war im Sommer, gab es ja die Nachricht, dass Siemens diese hohen Reparaturkosten hat, auch in Milliardenhöhe. Die Aktie ist dann massiv gefallen und ich kann mich erinnern, klar, das war die meistgekaufte Aktie in Deutschland an diesem Tag bei Privatanlegern. Es gab da noch eine kleine Erholung, aber seitdem ging es eigentlich nur abwärts und jetzt dann nochmal dieser Ausverkauf, der jetzt fast wieder aufgeholt worden ist, weil Siemens Energy gesagt hat, dass man sehr wahrscheinlich den Staat braucht, weil die Banken nicht mehr bürgen würden. Weil es geht um zu große Beträge und auch das Kreditrating von Siemens Energy ist mittlerweile auf Rammstatus. Das ist natürlich schwierig für eine Firma, die ein sehr kapitalintensives Geschäft hat, die viel Geld braucht. Wenn diese Liquidität nicht da ist, dann bekommt man irgendwann noch keine Aufträge mehr. Schwierig, ganz schwierige Lage, aber Siemens Energy oder besser gesagt die Windtochter Siemens Gamesa, denen ging es ja schon lange schlecht und auch hier ist eine super Aktie zum Zocken. Also wer jetzt hier am Tief da ein paar erwischt hat und jetzt wieder rausgeht, herzlichen Glückwunsch, kann man gerne machen. Aber als Langfristinvestment eignet sich Siemens Energy meiner Ansicht nach sehr, sehr wenig. Wie alle Windaktien, leider. Leider, echt schade.
Wir gucken noch auf Ørsted, auch wenn du dein Fazit ja schon gegeben hast. Da gab es auch Zahlen und infolgedessen ist man auf dem tiefsten Stand seit 2017 gefallen.
Das gleiche Spiel. Hier habe ich mich dann getrennt in meinem Report auch von den Aktien bei ungefähr 60 Euro, nachdem man gesagt hat, ja, wir haben Riesenabschreibungen aufgrund der hohen Zinsen, der schwierigen Verhandlungen mit der US-Regierung wegen der Förderung. Und was war der dritte Grund? Ach ja, und wegen Lieferproblemen. Man hat da schon gesagt, dass eventuell man einige US-Projekte nicht fertigstellen wird, dass man sie komplett stoppen und abschreiben wird. Genau das ist jetzt passiert. Jetzt werden zwei große Windparks in den USA, Offshore-Windparks, nicht gebaut, die aber, wo schon Milliarden reingeflossen sind. Und das ist natürlich Horror. Also das schlimmste Szenario, was passieren kann. Und auch hier kann man nur sagen, schade. Wäre eine schöne Geschichte gewesen. Gerade Offshore-Wind ist natürlich wichtig. Und Also irgendwas läuft da ja schief, wenn Offshore-Wind gebraucht wird und die Staaten sagen, wir fördern das und die Firmen sagen, wir wollen das bauen, es aber irgendwie nicht klappt. Ich weiß nicht, was da los ist, wer da... aber der Fehler liegt sicherlich auf beiden Seiten. Also Ørsted hat da sicherlich ein bisschen zu kühn geplant und die US-Regierung hat ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was die gemacht haben.
Irgendwo
ich war nicht mit dabei bei den Verhandlungen, aber es ist eigentlich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und ja, das Vertrauen ist natürlich jetzt auch dahin in eine Firma, die vor allen Dingen, die dann auch sagt, ja, ach Mensch, die Zinsen sind jetzt auf einmal so hoch, jetzt können wir das nicht mehr machen.
Nicht mit einer schnellen Erholung, weder bei Ørsted noch bei den anderen Werten.
Deswegen
können wir die Branche sozusagen abhaken.
Ja, können wir abhaken.
Schauen wir auf die Solarbranche.
Also wenn Wind, dann Windbeutel.
Ja, okay. Die waren wenigstens dick. Solar Edge, das sieht ja genauso aus.
Ja, natürlich. Es sieht doch schlimmer aus und das hat auch Gründe. Und auch bei Solar Edge muss man sich schon fragen, da sind die Probleme schon eher hausgemacht, denn man hat ja schon hier keinen guten Verlauf und hat hier schon schlechte Zahlen gebracht und hat jetzt nochmal übelst gewarnt fürs vierte Quartal, dass der Umsatz sich gegenüber dem dritten Quartal halbieren wird oder mehr als halbieren von über 700 auf nur noch etwas über 300 Millionen Dollar. Und gleichzeitig, das hatte ich glaube ich auch schon gesagt, SMA Solar sehen wir auch gleich noch, ein sehr gutes Quartal geliefert hat, dann muss man sich, oder ein drittes Quartal und auch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben hat, da muss man sich schon fragen, was bei SolarEdge schiefläuft. Ich habe übrigens heute meinen SolarEdge-Wechselrichter bekommen, auf den ich seit Juni warte. Der ist jetzt installiert. Aber ich habe den Installateuren auch gesagt, also ich mag eigentlich den Firmennamen gar nicht mehr sehen. Weil, ja, es ist schon, die Frage ist, was macht man jetzt mit SolarEdge? Wie geht es jetzt weiter? Klar, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber eigentlich, ich habe es ja gesagt, sowas ist eigentlich schon mal ein Signal, eher sozusagen, ich gehe raus. Wenn mir jetzt natürlich noch drin ist, dann kann man der Aktie schon noch eine Chance geben. Es ist ja nicht so, dass sich die Lage noch immer weiter verschlimmern wird. Also die Lager sind voll, sagt SolarEdge. Das wird sich irgendwann auch wieder verbessern. Nur wenn natürlich irgendwann klar wird, dass die Kunden jetzt eben keine SolarEdge-Produkte mehr kaufen, sondern Enphase oder SMA, dann wird es schwierig. Aber das ist noch nicht ganz klar insoweit. Mit Bauchschmerzen kann man da vielleicht noch mal drin bleiben, aber es ist natürlich schon, ich meine, wir kommen von 300 und sind jetzt bei 70 Dollar. Mhm. Jetzt kann man natürlich auch sagen, also nach dem Kursverlust, da muss jetzt schon noch irgendwas noch Schlimmeres kommen, damit es noch weiter runtergeht. Und das...
Tust du nicht. Aber das könnte man bei Ørsted ja genauso. Und da hast du deine Meinung quasi geändert oder angepasst.
Nur, dass SolarEdge schon gezeigt hat, dass man mit Wechselrichtern wirklich hohe Margen erzielen kann, teilweise Margen von über 30%, das gab es in der Windbranche noch nie. Also das hat noch keiner geschafft. Und insofern ist das schon die Branche, wo eine Erholung auch eher möglich ist als im Windbereich, wo die Margen ohnehin auch dünn sind. Insofern ist hier schon noch einiges drin. Und SolarEdge macht ja eben nicht nur Wechselrichter, sondern auch Batteriespeicher und auch Ladestationen für Elektroautos. Also man ist da schon sehr breit aufgestellt und soweit, es sieht nicht schön aus. Aber ich würde mich jetzt auch schwer tun, ich habe die Aktie auch in meinem Report noch auf der Empfehlungsliste stehen, jetzt zu sagen, ich gehe raus, das hätte man sicherlich eher machen können, wahrscheinlich sogar müssen, aber jetzt im Moment, glaube ich, wäre es ein Fehler.
Dann schauen wir mal auf SMA, du hast es angesprochen, da gab es auch die Bilanz.
Die vorläufige, die endgültigen Zahlen kommen morgen, also am Donnerstag. Aber da wird sich nicht mehr viel ändern, denn das kam vor gut zwei Wochen und da waren die Zahlen ja schon weitgehend bekannt. Das Quartal war ja schon rum. Sehr gute Zahlen, Prognose angehoben, alles gut. Aber natürlich, wenn zwei der größten Konkurrenten, Enphase und SolarEdge, nur Horrormeldungen bringen, dann tut man sich natürlich schwer. Aber das ist vielleicht ein Fehler, weil ich habe es ja gerade angesprochen, es kann ja sein, dass einfach Kunden gewechselt sind. Also es muss ja nicht sein, dass wenn es einem schlecht geht, geht es allen schlecht. Und SMA Solar, wie gesagt, sehr gute Zahlen, sehr guter Ausblick. Bin mal gespannt, ob sich das morgen bestätigt. Vielleicht schaut man morgen zusammen mit den Zahlen noch ein bisschen auch ins nächste Jahr rein, auch was die Auftragslage so macht. Da erhoffe ich mir doch ein paar Informationen. Finde ich im Moment die spannendste von den drei Aktien, weil völlig zu Unrecht, finde ich, unter Druck gekommen. Das wird man morgen noch genauer wissen. Vielleicht dann nochmal abwarten, was SMA Solar so alles erzählt. Darauf wird es natürlich ankommen. Aber großes Comeback gefeiert, die Aktie in den letzten beiden Jahren. Dann teilweise bis über 100 Euro gestiegen. Und jetzt für die Hälfte zu haben, das finde ich, ist ein sehr attraktives Niveau.
Also tust du dir nicht so schwer, das weiterhin zu sagen, aber dann hast du auch die guten Fundamentaldaten.
Genau, das ist gestützt mit guten Fundamentaldaten. Hoffentlich ist das dann morgen auch noch so.
Gut, genau, wenn
man ganz weiß genau es nicht. Also, wenn es eine Branche gibt, wo sich diese Sache sehr schnell ändern kann, ist die Solarbranche. Das kann innerhalb von weniger Wochen von sehr, sehr gut bis auf den Boden betrübt sich ändern.
Da gab es viele überraschende Meldungen, wie du sagst, Enphase vor 2-3 Wochen und zwar. Oder auch von Jinko. Letzte Woche gab es da auch überraschende, aber positive
Überraschungen. Genau, also Jinko Solar, das ist ganz erstaunlich. In diesem ganzen schwachen Umfeld haut Jinko Solar also extrem gute Zahlen raus, liefert eine sehr gute Prognose. Jetzt kündigt noch eine Dividende an, die auch ganz ordentlich ist. Also alles läuft bestens. Das sind die Modulkapazitäten. Da sieht man mal, wie rasant Jinko Solar ist ja ohnehin schon der größte Modulhersteller der Welt. Wir hatten Ende letztes Jahr 60 Gigawatt Produktionskapazität. Also ganz rechts sind immer die Module, links Wafer und in der Mitte die Zellen. Ende dieses Jahr sind wir dann schon bei über 100 Gigawatt Kapazität. Und jetzt gibt es noch eine neue Fabrik, die in den nächsten beiden Jahren dazu kommt. Also Ende 2025 170 Gigawatt. Also das war aber noch nie das Problem von Jinko Solar, dass man schnell wachsen kann, neue Fabriken baut und vor allen Dingen auch neue Fabriken mit den sehr modernen N-Type-Zellen, die vor allen Dingen höhere Margen auch haben. Jetzt verdient Jinko Solar auch Geld, eben aufgrund dieser Möglichkeit mit den neuen Modulen, die jetzt schon 60% des Gesamtumsatzes ausmachen. Und ja, das hat sich auch in der Aktie gezeigt. Und ich sage mal so, wenn jetzt dieses Umfeld nicht so schlecht gewesen wäre, wäre aus dieser kleinen Bodenbildung, das macht er mir den Schaden weg. Das ist ja frech.
Da muss ich gar sagen, wo es hingeht. Ja,
genau, jetzt sage ich es nicht mehr.
Doch, bitte.
Nein, wo es hingeht, ja, das kann jetzt viel passieren. Also der Boden, übrigens klassisch, hier nochmal ein neues Tief gemacht und dann nach oben. Ist ganz oft so, dass Aktien am Ende einer Abwärtsbewegung nochmal so einen Ausverkauf haben und dann abrupt nach oben drehen. Jetzt sind wir hier aus dem Boden eigentlich raus und jetzt ist natürlich hier erstmal die nächste Marke, die 200-Tage-Linie. Dann hier so im Bereich, ja, 40, 50 Dollar, aber am Ende kann es sogar noch bis zu den Jahreshöchstständen gehen. Jinko Solar ist bekannt dafür, dass man auch mal schnelle Kurssprünge macht. Also haben wir noch einen längeren Chart?
Ja, wir haben noch den
5-Jahres-Chart. Genau. Das wollte ich immer mal zeigen. Wir haben nämlich tatsächlich diesen irren Anstieg gehabt, ziemlich genau vor 3 Jahren, im Herbst 2020. Da ging es dann mal wirklich von etwas über 20 bis auf 90 innerhalb weniger Wochen hoch. Und auch da waren kurz vorher sehr gute Zahlen der Auslöser. Und vielleicht noch mal ein Wort zur Bewertung. Wir sind jetzt bei 34 Dollar. Jinko Solar hat im Moment ein KGV von 3. Also wird mit dem dreifachen Jahresgewinn bewertet. Dieses Jahr Umsatz 16 Milliarden Dollar und der Börsenwert liegt bei 1,8 Milliarden. Also fast bei einem Zehntel. Und das ist natürlich, Jinko Solar war noch nie teuer, aber so billig gab es die Aktie wirklich selten. Soweit alles vorbereitet für vielleicht ein ähnliches Szenario, nicht ganz so dramatisch wie vor 3 Jahren.
Damit es dann nicht wieder so dynamisch nach unten geht, wäre es ja vielleicht...
Genau, es wäre schön, aber zumindest 50, 60 Dollar, das ist ein Bereich, wo die Aktie eigentlich zwingend hin muss.
Schauen wir noch auf die Grafik, wenn wir sie hier schon aufgedrängt bekommen. Nein, du wolltest sie auch zeigen, die Module nach den Regionen.
Genau, die grafische Verteilung der Modulverkäufe. Und das ist bei Jinko Solar der große Vorteil, da man ja weltweit aktiv ist, also wirklich in allen Regionen der Erde seine Module verkauft, kann man ja immer einzelne Länder, wenn sie schwach sind, ausgleichen mit anderen. Jetzt hat man im letzten Quartal sehr viel in China verkauft, 40%. Das ist eigentlich gar nicht so gut, weil die Margen in China die geringsten sind. Die höchsten Margen gibt es in Amerika, in Nordamerika. Der Markt hat ein bisschen zugelegt. Da hatte man ja lange Probleme mit Strafzöllen. Da kommt man so ein bisschen wieder jetzt in Schwung. Da sind die Margen extrem hoch. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen den Markt wieder hochbekommt, dann werden die Margen von Jinko Solar noch höher. Ja, also sehr flexibel und viel Potenzial noch. Weil, wie gesagt, China mit den kleinsten Margen, wenn der Markt ein bisschen zurückgeht und andere Märkte vielleicht wieder größer werden, dann ist da auch noch mehr Luft nach oben.
Dann haben wir den letzten Wert für heute, auf den wir blicken wollen, Lift Power. Da gab es ja auch Positives, neue Bohrergebnisse und eine Kaufempfehlung.
Genau, es gab eine neue Kaufempfehlung. Es gab schon eine von Canaccord, die haben jetzt mehrfach das bestätigt. Kursziel waren immer 13 Dollar, also so 9,20 Euro. Wir sind tatsächlich bei unter 5. Jetzt kam noch Spot oder besser gesagt SBC heißen die jetzt, haben auch nochmal die Aktie zum Kauf empfohlen mit Kursziel 14 Dollar, also noch einen Dollar höher, sind ungefähr 9,50 Euro. Und beide eigentlich mit einer ähnlichen Begründung. Das Projekt in Yellowknife, also im Norden Kanadas, was man hat, ist auf dem besten Wege, eins der Top-Projekte der Welt zu werden. Es geht in Richtung 100 Millionen Tonnen an lithiumhaltigem Gestein. Das zeigen auch die Bohrergebnisse, die durchweg gut sind. Jetzt gab es neuerdings Lithiumgehalte von bis zu 2%. Das sind sehr gute Werte, vor allen Dingen auch über eine längere Strecke in einer größeren Tiefe. Also das könnte ein großes Projekt werden. Und beide Analysten sagen eigentlich, bei diesem Projekt ist die Bewertung jetzt von 200 Millionen Dollar ungefähr deutlich zu niedrig, müsste mindestens doppelt so hoch sein, daher eben auch die Kursziele. Obwohl beide das Projekt sehr, sehr konservativ bewerten, weil es eben noch, weil die Bohrungen noch laufen. Das gibt noch ein zweites Programm. Das eine ist abgeschlossen jetzt, da gibt es noch Ergebnisse. Dann startet demnächst ein neues im Februar, glaube ich. Und dann wird man im Sommer eine Ressourcenschätzung haben. Und wenn alles so kommt, worauf es jetzt hinläuft, dann reden wir hier über eine Bewertung von mindestens 1 Milliarde Dollar. Also Stand jetzt ein potenzieller Verfünffacher. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wir haben auch hier noch zwei Grafiken. Zum einen haben wir die Lithiumpreise in China.
Genau, jetzt kann man natürlich fragen, wenn alles so gut ist, wieso ist denn die Aktie nicht schon höher? Und das liegt hauptsächlich daran, dass der Lithiumpreis in China, der ja im Sommer 22 bis auf 600.000 Renminbi pro Tonne gestiegen ist, der ist dann gefallen bis auf 150. Übrigens, blau ist das Battery-Grade-Lithium und das andere ist das Industry-Grade-Lithium. Aber das Battery ist eigentlich das Entscheidende, weil das wird gebraucht für die Produktion von Autobatterien, also Batterien für Elektroautos. So. Also, dann ging es kräftig runter. Dann gab es diese Erholung, aber mittlerweile haben wir die Tiefstände vom Sommer dieses Jahr fast wieder erreicht oder haben sie sogar wieder erreicht. Und auch wenn dieser Markt jetzt nicht so wichtig ist, weil viele Lithiumverträge eben langfristig gemacht werden mit den Anbietern direkt und mit den Kunden, schaut man natürlich trotzdem drauf, weil es der einzige Preis ist, den es gibt. Und das führt immer dazu, regelmäßig, dass die Aktien der Branche fallen, dass die Analysten negativ sind. Ja, schade, aber ist nun mal so. Ändert aber nichts daran, dass Lithium weiter gebraucht wird. Und hier nochmal kurz, genau, das ist nochmal die neue Kaufempfehlung. Die waren auch vor Ort. Es waren viele Analysten vor Ort, haben sich das angeschaut, das Projekt bei Kursziel 14 Dollar. Hardrock. Es gibt ganz interessant, ich bin ja in der Branche ganz gut unterwegs, spreche auch mit vielen Leuten. Das Problem, was jetzt da ist, ist, dass viele neue Firmen, die neue Projekte haben, die noch sehr früh sind, denen langsam das Geld ausgeht und dass im Moment es auch schwer ist, in der Branche Geld zu bekommen, weil natürlich die Analysten sind negativ, der Lithiumpreis ist tief und da sagt man sich, wenn ich jetzt einer Firma Geld gebe und das funktioniert nicht, also sehr restriktiv und das war auch das Problem, was wir, ich glaube 2017 war es mal, hatten, da war der Lithiumpreis mal gefallen bis auf nur noch 5.000 Dollar. Da war genau das gleiche Szenario. Das hat wiederum dazu geführt, dass über 3-4 Jahre nichts investiert worden ist. Und dann haben wir eben 3 oder 4 Jahre später eine Lithiumknappheit. Und sowas Ähnliches droht jetzt auch wieder. Soweit ist zu hoffen, dass sich der Markt mal normalisiert. Fakt ist, Lithium wird gebraucht und es wird in den nächsten 10 Jahren keine Technologie geben, marktbreit, die Lithium ablösen wird in der Batterie. Und soweit wird sich der Markt auch schon wieder erholen.
Dann waren das die Schlussworte für heute. Vielen Dank, Alfred, für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.